Context is by nature a premature.
Satisfaction is repressed by the metaphysics of the idea. Then the irreverent melancholy card is a point of extinction. The steric nature then is compensation or some generic side effect. Oh, object of aggression. It's a knowledge of shameful watchful worth. And the obsession of the ill. Just fact by scrag, pathology, be it that supplements a beast with biscuits, attack. There are minor bars languages that are found conceivable in the end. Yes, sometimes quite worse, not the same as nasty, so it's here, don't make me laugh. Some, so wouldn't make a bit then a talking point. An object, maps, wings, and better thanks by cash, others use yet. Deal. Third lock, once it involves a fine, lawyers as smart as a crime, by the line, invention of a tricky life perspective, and I'll fix your breakfast. All to deja vu to go. Being the narrative of what was lost, understanding is an informal thought that confuses action with the thing itself, desire to capture the mistake of two plus two, greed is in fact a contemplated self, an ideal good duty, the art, etc. In fact, a passive aggressive arm, I mean, is thus the definition of the love, yes. Pink. The science of money, she's a fairly defender, she's a home in maintenance, in a pocket for you, see if there's a manners, a memory fan, snot our heads, more calls, a functional sum to provide, a salute, STP, stop, deficient is neither a blind cause, nor an eloquence. The imitation of thought, or if I keep this is a part of the understanding of sleep paralysis, and instead of adolescence, it can be really, but most now, intellect memories, their preferred environment, the condition of possibility, the economics of the poor. The object is just too hysterically bored, a guy with ambition. To be fine, this constitutes not an elegant endorsement of time to the alleged transparency of time. It remains, however, too obviously neurotically immune to be allowed within the spitting distance of consciousness. History is one of two things that can confirm the truth. And although solidarity is the only useful form of knowledge, ignorance amounts to proof of hypocrisy. I mean, the idea of an oppressive whim is what you use when you can't afford a meal, maybe the decorative meal retreat. Now, it can be deadly obsequious. All eloquence is insane. The irritating thing about abstraction is that it's so bloody patient. My point to do it all. Marking the past, two for one. Curating the exhibition about it, been more taxing, he said. Taste. Let me please be jealous, please. At least the context, and if not the context, then at least of me. A dimension is a metaphor with ink, a story with a rubber, a subject is a tickler that agrees, an object with a pretty cover, as guilty as a judge in me, or is that bound to be a fact?
Thank you. Das Aussehen, das an einem Sommermorgen eine Stunde vor Sonnenaufgang die Straßen Londons zeigen, frappiert selbst die wenigen Menschen, denen dadurch, dass sie leidigen Lustbarkeiten frönen oder kaum minder leidigen Geschäften nachgehen, Ursache und Gelegenheit gegeben wird, den Schauplatz gut zu studieren. In den stillen, lautlosen Straßen, die wir zu anderen Tagesstunden von einer emsigen, eifrigen Menschenmenge erfüllt zu sehen gewohnt sind, und über den ruhigen, fest verschlossenen Häusern, die tagsüber von Leben und Lärm wimmeln, liegt ein Hauch kalter, einsamer Verödung, der einem tief zu Gemüte geht. Der letzte Trunkenbold, der, noch ehe die Sonne scheint, seinen Weg nach Hause suchen will, ist eben noch schwerfällig entlang getaumelt. Dem Kehrreim des Trinkliedes, das er in der verwichenen Nacht gesungen hat, aus vollem Halse brüllend. Der letzte obdachlose Vagabund, den Not und Armut auf die Straße weisen und den die Polizei nicht aufgelesen hat, hat seine erfrorenen Glieder in den ersten besten Steinwinkel gekauert, um von Nahrung und Wärme zu träumen. Der Trunkenbold, der Schlemmer und der Arme, sie sind verschwunden. Der nüchternere, ordentlichere Teil der Bevölkerung.
Ja, verehrte Unsichtbare, im Hintergrund hören wir Charles Dickens, die Straßen früh am Morgen. Und jetzt werden wir anfangen. Verehrte Unsichtbare, nicht sichtbar, aber hörbar, werden wir Sie heute durch eine Collage Benjaminscher Denkmuster in dieser Axiomsendung auf Radio X führen. Beteiligt an dieser Sendung sind Renata Martins, José Emanuel Romero, Michele Salonia und eben jetzt hier am Mikrofon Felicia Herrschaft. Michele und José haben das Interview mit Susan Buckmores vorbereitet, das wir in der zweiten Stunde dieser Axiomsendung spielen werden. Und jetzt zuerst nähern wir uns Benjamin, der eben am 15.07. auch 114 Jahre alt geworden wäre. Und wir nähern uns Benjamin über den Sammler Benjamin. Benjamin als Sammler von Kinderliteratur. Dazu haben wir dann auch Ausschnitte von der CD Aufklärung für Kinder und werden da verschiedene Erzählungen auch einspielen. Aber jetzt zuerst haben wir ein Interview mit Hans-Heino Evers, der darüber sprechen wird, wie sich Kinder zuerst, bevor sie des Lesens mächtig werden, sich des Buches bemächtigen und damit einen höchst eigenen Umgang entwickeln. Hans-Heino Evers ist jetzt Leiter des Instituts für Jugendbuchforschung und hat sich nicht nur mit Walter Benjamins Erzähltheorie beschäftigt, sondern eben auch mit dem Sammler Walter Benjamin. Mit Hans-Heino Evers konnten Renata Martins und ich ein Gespräch führen und dies werden wir jetzt gleich im Anschluss spielen. Am Telefon darf ich Renata begrüßen. Hallo? Kannst du mich hören? Okay, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Dickens hören und ich versuche, Renata hier ans Telefon zu bekommen.
Marktwagen kommen langsam angerasselt. Der verschlafene Fuhrmann schlägt ungeduldig auf die müden Gäule ein oder gibt sich umsonst alle mögliche Mühe, den Jungen zu wecken, der üppig auf den Obstkörben ausgestreckt liegt und über glücklichen Träumen vergisst, dass ihn die Neugier
so, Londons
Wunder zu schauen.
Jetzt höre ich dich.
Ja, wunderbar, ich höre dich auch.
Okay.
Super, jetzt bist du auch auf Sendung. Also, wir haben ja zusammen das Gespräch mit Hans-Heino Evers geführt. Mhm. Und da wollte ich dir aber zuerst eine andere Frage stellen, nämlich die, weil es ja auch um das Sammeln geht. Was hast du als Kind gesammelt?
Also als ich Kinder war, habe ich wie Benjamin Kinderbücher gesammelt und ich habe auch Kiste gesammelt.
Wie bitte, also, was?
Kiste? Also Zahnbürste, alles, Seife-Kiste, also alle die Kiste war, habe ich auch gesammelt. Und auch Puppen. Aber ich habe nicht aber meine Absicht war nicht wie das den Benjamins Absicht. Also ich habe nur Bücher, Kinderbücher, Märchenbücher gesammelt, weil Geschenk von meinem Vater und meiner Mama war und das war's.
Ja. Und inwiefern ist denn jetzt Oralität auch wichtig für die Art und Weise, wie du dich auch mit diesen Fragen zur Oralität beschäftigst, zum Erzählen, über das Erzählen?
Also ist die Oralität eine alte Erzählensverfahren?
Ja.
Und es ist wie Benjamin in seiner Essay über der Erzähler geschrieben hat, dass die wichtigste Erzähler ist der Märchenerzähler.
Ja.
Und der Erzähler bringt diese alte Welt, diese alte strukturalisierte Gedankens- und Kommunikationsweise zur der Gegenwart und der Hörer oder der Leser können diese alte, also dieser ursprüngliche Welt, dieses ursprüngliche Welt teilnehmen. Und das finde ich eine wichtige Rolle für die orale Geschichte.
Mhm. Und da sagt Heino Evers auch in dem Text über Walter Benjamin als Sammler und als Theoretiker des Kinderbuchs, dass die Kinderliteratur als ein Refugium des Erzählens angesehen werden kann, nämlich ihre Oralität herauszustellen, ihre Nähe zur mündlichen Dichtung betonen, ihr Gegebensein im Medium des Buchs als unwesentlich setzen. Diese Sicht hat ihre Berechtigung von der Sache her. Die Kinderliteratur ist in beträchtlichem Ausmaß Vorleseliteratur bis auf den heutigen Tag geblieben. Und dann meint er auch, dass, und das wäre vielleicht doch interessant, um nochmal auf das Sammeln einzugehen, da könntest du diese Stelle, wie Walter Benjamin, was Walter Benjamin an der Sammelleidenschaft am Kind aufdeckt? Mhm. Mhm. Hast du das vorliegen, jeder Stein, den es findet?
Ja, also hier habe ich einen Text von Hans-Heino Evers über Walter Benjamin als Sammler und Theoretiker Kinderbuches. Und das fängt so an. Es wird Ihnen ja bekannt sein, dass ich eine der bedeutendsten Sammlungen deutscher Kinderbücher zusammengebracht habe. Und es gibt nicht viele Dinge im Bereich des Buches, zu denen ich ein gleich nahes Verhältnis habe. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Sammlung allerdings nicht mehr in seinen Händen. Sie war nach der Scheidung 1930 an Dora Benjamin übergegangen. Den Weg der Sammlung über Frankreich und England zurück nach Deutschland, wo sie 1985 vom Frankfurter Institut für Jugendbuchforschung erworben werden konnte, ist im Frankfurter Katalog Walter Benjaminschen Kinderbuchsammlung beschrieben worden. Krügemann, selbst Sammler, hat mit seiner Behauptung recht, dass unter den Kinderbuchsammlern des 20. Jahrhunderts Walter Benjamin zweifellos derjenige ist, der in seinen Gegenstand am tiefsten eingedrungen ist. Ebenso bleibt der folgende Satz zutreffend mögen seitdem auch einige Jahre ins Land gegangen sein. Die Einsichten und Anregungen, die er in seinen Reflexionen über das Kinderbuch und kindliches Lesen und Erlesen weitergegeben hat, sind noch keineswegs in ihrer Tiefe und fühlevoll erkannt und gekündigt worden. Walter Benjamin bleibt auch jetzt noch eine Herausforderung für die Kinderliteraturwissenschaft. Walter Benjamin beansprucht nichts Geringeres als das Sammeln selbst auf den Begriff gebracht zu haben, wohl wissend, dass es sich nicht bloß um eine höchst Angelegenheit Schrulling, aber ist alles, was aus dem Gewinkel eines echten Sammlers gesagt wird, sondern auch um eine von Grund aus zwiespältige Obsession handelt. Rein nämlich scheint die Sammelleidenschaft für Walter Benjamin einzig am Kind auf. Jeder Stein, das es findet, jede gepflückte Blume und jeder gefangenen Schmetterling ist eben schon Anfang einer Sammlung, und alles, was es überhaupt besitzt, macht in eine einzige Sammlung aus. An ihm zeigt diese Leidenschaft ihr wahres Gesicht, den strengen indianischen Blick, in den Antiquaren, Forschern, Bücher, Narren und noch getrübt und manisch weiterbrennt.
Ja, das war jetzt auch ein Zitat von Walter Benjamin. Genau. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und auch, dass wir zusammen das Interview führen konnten, und werde jetzt eben hier das spielen. Könnt ihr das denn hören eigentlich, Radio X in Bad Homburg?
Mhm. Ja, können wir.
Ah, okay.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, ich bedanke mich auch. Okay, dann bis später.
Bis später.
Ciao.
Ciao.
Habt ihr schon mal beim Apotheker warten müssen und zugeschaut, wie der ein Rezept macht? Auf einer Waage mit ganz feinen Gewichten wiegt er Gramm für Gramm oder Zehntel für Zehntel all die Stoffe und Stäubchen ab, die das fertige Pulver ausmachen. So wie dem Apotheker geht es mir, wenn ich euch im Radio etwas erzähle. Meine Gewichte sind die Minuten, und ganz genau muss ich abwiegen, wie viel von dem, wie viel von jenem, damit die Mischung auch richtig wird.
Ja, das war Walter Benjamin, der Erzähler als Apotheker. Und hier im Radio, ja, müssen wir jetzt auch die Minuten abwägen und spielen das Interview mit Hans-Heino Ebers.
Also das Gebiet der Kinderliteratur ist gekennzeichnet dadurch, dass es benutzt worden ist von vielen, vielen Pädagogen, die darin ein Medium gesehen haben, Kinder anzusprechen, Kinder zu belehren, Kindern Wissen zu vermitteln, Kindern Normen zu vermitteln. Benjamin hat als Kinderbuchsammler eben diesen ganz anderen Zugang zum Kinderbuch. Die Pädagogen sind Vertreter des Worts. Und die Illustration kommt nachträglich hinzu, denn sie soll das, was Kindern schwerfällt zu verstehen, nachträglich stützen, illustrieren und ergänzen. Und Benjamin sagt, und er bezieht sich überwiegend auf das frühe 19. Jahrhundert, auf das Kinderbuch des Biedermeier. Und das Kinderbuch des Biedermeier ist ein Höhepunkt insofern, als wir dort tatsächlich sagen können, die Illustratoren des Biedermeier sind viel bedeutender als die Autoren. Die Texte im Bilderbuch und im Kinderbuch des Biedermeier sind nicht so sehr bedeutsam, aber die Illustrationen im Kinderbuch des Biedermeier sind das ganz Großartige und Einzigartige und das kulturgeschichtlich sicher viel bedeutsamere. als die Texte. Das ist der Ausgangspunkt von Walter Benjamin. Und er sagt, dieser Ausgangspunkt ist aber nicht nur einer von mir als Kulturwissenschaftler, sondern es ist auch der Ausgangspunkt der Kinder. Kinder gehen an das Buch als einen Gegenstand heran, sehen in ihm im Grunde ein Spielzeug. Genau wie ein Auto, eine Puppe und dergleichen mehr, so ist auch das Buch für die Kinder ein Gegenstand. Nicht ein Medium, in dem Schrift steht, das sie entziffern soll, das entdecken sie noch gar nicht, sondern es ist ein Gegenstand und dann entdecken sie Bilder. Kinder gehen über Bilder und über die Aufmachung des Buches heran und das ist das Erste, was sie wahrnehmen und es bleibt lange Zeit das Wichtigste. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, dann kommen die Kinder in den Prozess des Schriftspracherwerbs, wie wir das heute nennen. Sie müssen schreiben und lesen lernen. Und dann sagt er, es ist auch ganz interessant, es gibt die Gattung des ABC-Buchs. Und das ABC-Buch, insbesondere auch im Biedermeier, nimmt die Buchstaben nicht als Zeichen für etwas anderes, sondern die Buchstaben selber sind Bilder für die Kinder und nicht Zeichen für etwas. Und Kinder lernen Buchstaben kennen über diese ABC-Bücher, in denen das Prinzip herrscht, dass aus den Buchstaben ein Bild gemacht wird. Also die Buchstaben werden in der Gestalt so umgeändert, dass sie ein Bild ergeben und auf diese Weise, man könnte sagen, auf diese optische, auf diese Weise des Schauens wachsen Kinder in die Welt des Buches und in die Schriftkultur herein. Und das Interessante ist, dass der Erwachsene, der dann einmal in die Schriftkultur hereingewachsen ist, sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie es ist, in die Schriftkultur von außen hereinzukommen. Weil in dem Augenblick, in dem ich sozusagen sozialisiert bin in der Schriftkultur, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine Wahrnehmung verändert sich dann so gewaltig, dass ich den Blick der Kinder fast nicht mehr rekonstruieren kann. Und das gelingt Benjamin und das fasziniert ihn, glaube ich, am Kinderbuch. Und deshalb sagt er, alle diese Texte, die da drin sind, das sind Spezialisten, das sind Pädagogen. Und diese Texte waren für Kinder nicht bedeutend. Und wenn man heute reinschaut, sind auch im Kinderbuch des frühen 19. Jahrhunderts die Texte nicht das Bedeutsame, sondern es ist das Buch. Es ist das Buch als Gegenstand, als gestalteter Gegenstand. Es sind die Illustrationen als Gegenstand. Und dann gibt es bei ihm, sofern ich das richtig erinnere, noch eine ganz besondere Theorie. Man könnte sagen, illustriert ist das Buch auch noch heute, illustriert war es im späten 19. Jahrhundert und illustriert war es auch im frühen 20. Jahrhundert. Warum sammelt Benjamin und warum ist er so fasziniert vom Bilderbuch des Biedermeier, vom Kinderbuch des Biedermeier? Mhm. Und das liegt jetzt daran, dass diese Bilderbücher und diese Kinderbücher farbig nur dann waren, wenn sie handkoloriert waren. Wir haben noch keinen Vielfarbendruck, sondern es gibt Schwarz-Weiß-Druck. Es sind Holzschnitte oder Stahlstiche, die nachträglich illustriert werden. Und die Illustration geht Buch für Buch, sodass man sagen kann, jedes Buch ist ein Unikat, weil derjenige, der nachträglich illustriert, bei dem nächsten Buch nie eins zu eins so verfährt, wie das bei dem Buch davor geschehen ist. Und deshalb ist das Sammeln dieser handkolorierten Bücher etwas ganz Besonderes, denn jedes Buch, und jetzt erlaube ich mir, an Benjamin Ausdruck zu nehmen, denn jedes Buch hat eine Aura. Ja. Es ist einzigartig. Es ist einzigartig. Übrigens sieht Benjamin, wenn ich das richtig erinnere, auch noch einen anderen Weg, dass ein Kinderbuch einzigartig wird für den Sammler und nicht mehr austauschbar ist. Nämlich, es sind die Gebrauchsspuren der Kinder. Mhm. Kinder machen aus Büchern ein Unikat, indem sie es in Besitz nehmen, indem sie dort hereinschreiben, indem sie fortmalen, weitermalen. Im Übrigen sind auch Kinder Handkolorierer gewesen. Heute gibt es das auch kaum noch, weil alles farbig ist, aber ich weiß noch, bei meinem hohen Alter weiß ich noch, dass wir alle selbst bunt gemalt haben. Und deshalb sagt Benjamin, es muss auch nicht immer Farbe sein. Schwarz-Weiß ist auch faszinierend, denn es entfacht die Fantasie des Kindes, die Farbfantasie des Kindes, die sich möglicherweise dann umsetzt mit Buntstiften, wird das in die Tat umgesetzt. Und tatsächlich, Sie müssen das mal anschauen, die handkolorierten, die verwendeten Farben beim Handkolorieren sind von einer solchen Kraft und von einer solchen Dauer, dass die handkolorierten Bilderbücher des Biedermeier heute so wirken, als seien sie gestern koloriert worden. Leuchtende Farben, strahlende Farben, das kriegen Sie mit dem Vielfarbendruck im 19. Jahrhundert, können Sie das nicht reproduzieren, weil die späteren Vielfarbendruck, die verschiedenen Techniken der Lithografie erreichen bei weitem nicht die Qualität dieser handkolorierten Bilderbücher des frühen Biedermeier. Deshalb sind die heute unbezahlbar auf dem Antiquariatsmarkt. Wenn Sie bunte Bücher aus dem Vielfarbendruck des späten 19. Jahrhunderts und dem frühen 20. Jahrhundert, das können Sie erwerben, das ist nicht teuer. Es ist aber auch unglaublich zurück hinter dem Bilderbuch des Biedermeier. Die Illustratoren, denken Sie an Ludwig Richter, Otto Spekter, Theodor Hosemann, das sind die drei berühmtesten Illustratoren, die fast eine ganze Epoche, die Bildwahrnehmung einer ganzen Epoche geprägt haben.
Und spielt dann auch das Benjamins Geschichtsverständnis eine Rolle, indem wie er sich der Kinderliteratur zugewendet hat des 19. Jahrhunderts, weil man diese Traumwelten tatsächlich ja nur aus der Vergangenheit auch verstehen kann? Versucht er diese Form der Vergangenheit?
Ich muss gestehen, ehrlicherweise gesagt, gibt es ja bei Benjamin, und das macht ihn immer so lebendig und als Dauergegenstand der Forschung, bei Benjamin gibt es dunkle Stellen und ganz dunkle Theorieteile. Ehrlicherweise gesagt, habe ich sie nicht verstanden. Das ist vielleicht auf der anderen Seite ganz geschickt, etwas dunkel zu bleiben. Das entzündet die Diskussion und hält einen dauerhaft im Gespräch, weil man denkt, jetzt habe ich das Geheimnis gelüftet. Es ist sehr schwierig. Ja. Benjamin verknüpft mit der Farbenlehre und der Handkolorierung im Bilderbuch des Biedermeier, im Kinderbuch des Biedermeier, eine ganz seltsame, fast metaphysische Theorie. Weil er, wenn ich das richtig erinnere, er kommt auf den Gedanken, dass durch die Tatsache, dass wenn ich handkoloriere, liege ich nie genau innerhalb der durch den Strich des Holzschnittes oder des Kupferstiches oder des Stahlstiches vorgegebenen Rahmen. Es gibt also ein leichtes Flimmern in diesem Bild, das dadurch herkommt, dass die Kolorierung und die Kontur nie übereinstimmen. Und er sagt ungefähr, das ist etwas ganz Einzigartiges, weil durch dieses leichte Verrücken bekommen diese Bilder ja etwas Mystisches, müsste man sagen. Sie bekommen etwas Mystisches. Alle Gegenstände sind sie selbst und sind doch nicht sie selbst. Und da knüpft er so eine Art von fundamentaler Erfahrung dran, man nimmt die Gegenstände wahr und sie sind die Gegenstände und sie sind sie doch nicht. Man könnte vielleicht sagen, die Romantiker sprachen ja davon, dass man die Welt romantisieren soll. Und ein Stück weit wird die Welt verzaubert in diesen handkolorierten Büchern, weil die Dinge ganz zart und leicht verschwimmen und dadurch gewinnen sie ja etwas Ekstatisches, würde Benjamin sagen. Und jetzt könnte man sagen, seine Geschichtsphilosophie könnte dann so hereinkommen, dass er sagt, dadurch, dass die Gegenstände so verzaubert werden, so verrückt werden, dadurch wird ein anderer Blick auf die Welt, auf die Gegenstände, auf die Menschen möglich. Ein Blick, der vielleicht die Dinge dann, um diese Metapher aufzunehmen, auch so etwas wie ein rettender Blick wäre. Ehrlicherweise gesagt, so richtig verstanden habe ich es nicht, aber ich fand es einen faszinierenden Gedanken.
Ja, klar, diese Form der Reflexion auf die ästhetische Umgebung dann auch durch die Kinderbücher zu leisten.
Also von daher ist er dann von dieser Zugangsweise zur Kinderliteratur, die also gar nicht literaturwissenschaftlich ist, die gar nicht von der Sprache ausgeht, die gar nicht von der Schrift ausgeht, denn das dominiert. Kinderbücher gibt es ja hauptsächlich, weil wir in einer Schriftkultur leben und weil die Einführung in die Schriftkultur ein schwieriger Prozess ist, eine unglaubliche Herausforderung, intellektuelle Herausforderung für Kinder. Lesen und Schreiben zu lernen ist die große Herausforderung. Und Kinderliteratur ist der Versuch, eigentlich diesen Einstieg in die Schriftkultur zu einem vergnüglichen Geschäft zu machen. Es zu erleichtern und faszinierend zu machen. Aber die Perspektive auf die Kinderliteratur ist immer die Perspektive, oder Kinderliteratur wird anvisiert immer als ein Schriftmedium. Ja? Benjamin sagt, er tritt dagegen auf und sagt, die Perspektive Kinderliteratur als Text zu lesen, das haben die Pädagogen gemacht. Ja? Und deshalb spricht er also die Spezialistentum, das sind die Erzieher, die sich mit Erziehungstexten an Kinder wenden. Ja. Und dann sagt er, das Medium war ganz interessant gewesen. Die Texte mögen ja Produkte der Spezialisten sein. Ja? Und wenn ich nur die Texte analysiere im Sinne einer reinen Textwissenschaft, die also sich auf Sprachtexte oder Schrifttexte bezieht, wenn ich nur das mache, sehe ich das andere gar nicht. Deshalb sagt er, hat eigentlich der Kulturhistoriker, der Spielzeugtheoretiker und der Kunstwissenschaftler, heute würde man vielleicht sagen Kunstdidaktiker, Kunstpädagoge,
ja.
Und der Spieltheoretiker, der hat den richtigen Zugang.
Ja.
Und was er nun behauptet, ist, dass eben diese ganzen Illustratoren mit den Spezialisten, den Pädagogen, der schwarzen Pädagogik gar nichts zu tun haben, sondern dass es zwei völlig disparate Botschaften gibt, der Text und die Botschaft der Bilder. Mhm. Und die Botschaft der Bilder ist etwas ganz anderes. Sein Vorwurf geht ein bisschen dahin, dass natürlich die Geschichte der Kinderliteratur bis zu den 20er Jahren, frühen 20. Jahrhundert, immer von dieser einen Seite nur aufgezogen worden ist. Die Illustration ist immer wahrgenommen worden und auch als Spezifikum dieses Buchbereiches anerkannt worden. Aber die Illustration gilt, und das ist der erwachsene Blick auf das Kinderbuch, die Illustration steht immer an zweiter Stelle. Sie ist die Illustration eines Textes. Jetzt muss man sich aber ganz klar machen, dass das Kind das selber nicht lesen kann.
Ja.
Die Illustration vollständig anders wahrnimmt. Nämlich, es geht überhaupt nicht über den Text zur Illustration, sondern es geht direkt und am Anfang zur Illustration. Und wenn überhaupt zum Text, dann von der Illustration zum Text. Ne? Sodass man sagen müsste, der Text illustriert die Illustration für das Kind. Ne?
Mhm.
Und das finde ich ganz toll, dass er das deutlich gemacht hat, dass der Erwachsene in seiner Perspektive auf das Kinderbuch und Kinder in der Perspektive auf das Kinderbuch geradezu invers sind. Ne? Also sie haben eine ganz entgegengesetzte Perspektive.
Ja.
Wir sagen automatisch, Illustrationen sind nachträglich hinzugefügte Illustrierungen eines Textes. Ne? Und für Kinder ist es so, dass der Text das Nachträgliche zum Bild ist. Ne?
Ja, Sie sind ja dann eigentlich noch Teil einer oralen Kultur. Also Sie nehmen diese Geschichten, wenn Sie noch nicht lesen können, ja durch das Hören wiederum wahr.
Ja, aber das ist eben auch das Interessante. Wir dürfen ja nicht nur auf Oralität rekurrieren, sondern wir müssen das Kind als Bildwesen, als bilderschauendes Wesen. Mhm. Man hört ja nicht nur, Kinder hören nicht nur, sondern Kinder schauen.
Ja.
Und unsere Art und Weise, Bilder wahrzunehmen, ist ja hochgradig durch Bedeutungen strukturiert. Und diese Bedeutungen entnehmen wir Schriftmedien, sodass unser Blick nach draußen hochgradig schriftdeterminiert ist. Ne? Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, Kinder leben nicht nur in der Mündlichkeit, sondern Kinder leben in einer Visualität, die nicht schriftdeterminiert ist. Ne? Mhm. Und das ist, und das betone ich auch hier immer wieder in so einführenden Vorlesungen, wie wir uns nicht vorstellen können, ne? Was Oralität bedeutet, wenn man nicht die Schrift beherrscht. Hm. Ja? So und können wir uns nicht Sie vorstellen, was eine Bildwahrnehmung bedeutet, ohne sozusagen die Bedeutungsfülle im Kopf zu haben, die wir über die Schrift bekommen.
Ne? Ja, und wie schaffen Sie da, sagen wir mal, den Studierenden den Zugang? Also, weil es gibt ja dann, gilt dann ja zwei Ebenen zu verstehen. Einmal, wie Kinder lesen lernen, also in diese Welt der Schrift dann tatsächlich dieses Verstehens der Literatur eintreten und dann die Perspektive darauf, eine Theorie eigentlich der Entstehung der Kinderliteratur auch zu entwerfen.
Ja, das würde ich sehr stark trennen, weil, sagen wir mal, hier spielt nun.
Sind es zwei Bereiche? Also diese
ja, es sind getrennte Bereiche, genau. Weil die Studierenden, die wir hier haben und auch von ihren späteren beruflichen Möglichkeiten her, die kommen eigentlich nicht in den Kindergarten und in den Kleinkindbereich herein. Da sind die Zugänge ganz anderer Art. Ne? Mhm. Also ein Stück weit wäre Benjamin dort angebracht, wo wir Erzieherinnen ausbilden, die es mit Kleinkindern zu tun haben.
Ja. Ja.
Natürlich setzen wir uns auch mit dem Bilderbuch auseinander, aber der Schwerpunkt liegt hier doch auf der Kinderliteratur und auf der Jugendliteratur, vielleicht noch stärker auf der Jugendliteratur, was ja dann quasi, im Übrigen, das ist so ein Bereich, der Benjamin gar nicht interessiert. Ne? Mit dem Ansatz, den er hat, in dem Augenblick, in dem die Kinder Teil der normalen Leserschaft werden, ist das alles weg. Ne? Dann können sie lesen und schreiben und dann verhalten sie sich im Prinzip genauso wie der Erwachsene. Und ein Kinderroman für Kinder ab 8, 9 Jahren wird schon genauso wahrgenommen, wie wir Erwachsenen illustrierte Bücher wahrnehmen. Erst der Text und dann die Illustration. Mhm. Dann sind Kinder eingefahren, ne, in unsere Wahrnehmungsmuster und die Jugendlichen sowieso. Die Jugendlichen lesen ab 8, 9 liest man Romane und Bücher so wie Erwachsene im Prinzip. Ne? Natürlich andere und nicht so komplizierte Bücher, aber und nicht so lange Bücher, ne? Aber es gibt auch Ausnahmen, siehe Harry Potter, ne? Aber dann ist diese ganze Fragestellung weg. Das ist eben auch ganz interessant, dass das Biedermeier sich mit diesen illustrierten Büchern in besonders bevorzugter Weise an Kinder des Kindergarten- und des Vorschul- und ersten Schulalters gewandt hat. Das alles sind eben Bücher, die man zusammen mit der Mutter oder mit dem älteren Geschwister, schaut man sich das an. Das sind so Haus- und Familienbücher, die man gemeinsam anschaut. Und drumherum und die eigentliche Gruppe, um deren Willen man das macht, sind eben Kinder von 3, 4, 5, 6 Jahren. Da kommen diese Illustrationen gut an. Schon ältere Kinder, 10, 11, lesen Frauenromane, Mädchenromane, Abenteuerromane, Reiseberichte, so wie Erwachsene. Da ist also diese Ecke von Benjamin weg. Sag mal, eine Ecke, wenn ich das richtig erinnere, das müssen wir nochmal nachprüfen, was er natürlich noch immer mitgesammelt hat, sind die Märchen. Und da berührt sich eben auch sein Interesse an der Erzählkunst, ne? An der alten Erzählkunst, das berührt sich dann eben mit dem Sammeln von Märchen.
Ja, genau. Das
aber was er zum Beispiel nach meinem Wissen wenig gesammelt hat, ne, sind, sagen wir mal, und wofür er sich heute auch sicherlich oder später wenig interessiert hätte, sind eben Jugendromane. Ne? Also das, was die 15, 16, 14, 13, 12-Jährigen lesen, das hat ihn nicht interessiert.
Sondern Einschätzung. Tatsächlich diese Phase, bevor das Lesen.
Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, er lebt ja davon, dass er gewissermaßen sozusagen der messianische Blick einer ist, der etwas vollständig anders erscheinen lässt, als es in erstarrter Form im Geschichts- und Kulturprozess gelaufen ist. Die Dinge werden wieder in einen völlig fremden Zustand gerückt. Und das fasziniert ihn natürlich an den Kindern, an den kleinen Kindern, ne, die auf dieser wahnsinnigen Schwelle des Übergangs von Bild und Mündlichkeit, Bildkultur und Mündlichkeit stehen, in die Schriftkultur. Ne. Das ist so eine fundamentale Stelle, wo Blicke entstehen, die die ganzen Dinge in eine andere Perspektive zeigen. Als sie die Normalität der Schriftkultur so bringt. Und das interessiert ihn enorm. Und ich muss schon sagen, es ist ihn interessiert das viel mehr, weil das ist so ein Alter, was für die Pädagogen eigentlich nicht so spannend ist. Ne? Wenn ich Pädagogen als jemand definiere, der bestimmte Verhaltensnormen etablieren will, da lässt man sich in der Regel im Gefolge der Romantik bei den Kleinen noch etwas Zeit, ne? Das Richtige eintrichtern und das Anpassen an soziale Normen, an Verhaltensnormen, das ist dann Teil der mittleren, späten Kindheit und der frühen Jugend. Ne? Hm. Da setzen die dann an.
Ja. Und hier sprechen Sie auch von einem Kindheitsraum. Wann hat sich dieser Kindheitsraum eigentlich entwickelt? Und das ist auch noch eine interessante Stelle, nämlich zum Märchen. Das Märchen, so Benjamin, ist noch heute der erste Ratgeber der Kinder, weil es eins der erste der Menschheit gewesen ist. Das Märchen aber lebt in der Erzählung fort. Der erste wahre Erzähler ist und bleibt der von Märchen. Benjamin thematisiert freilich das Erzählen dann in seiner letzten allgemeinen literarischen Manifestation.
Also an der Stelle würde ich heute eher widersprechen, wenn ich Benjamin das überhaupt darf, Benjamin widersprechen. Das sind jetzt gewissermaßen Standardthesen der Romantik. Mhm. Ich würde heute an Benjamin eher schätzen, dass er mit seiner Theorie der Erzählkunst die Aufmerksamkeit eher weg vom Märchen gelenkt hat. Mhm. Erzählkunst ist umfassender, kennt viele Gattungen. Das Märchen ist eine Gattung der Erzählkunst. Ob es die älteste ist, halte ich für extrem fraglich. Ne? Es ist eher eine junge Form der Erzählkunst.
Yeah.
Es gibt ältere, ne? Die Sagen sind mit Sicherheit sehr viel älter. Ne? Yeah. Märchen ist eine vergleichsweise späte Erscheinung nach meiner Einschätzung. Da reproduziert er hier also romantisches Theoriegut. Das sind Kernsätze der Romantik, die hier wiederkommen.
Vielleicht weil da dieser Begriff der oralen Kultur möglicherweise gefehlt hat. In der Benjamin.
Nee, den hat er ja drauf. Den hat er ja drauf. In der Erzählertheorie kennzeichnet er den Erzähler als in seiner ganzen Stilistik geprägt durch Mündlichkeit.
Ne? Ja.
Und der Roman wird von ihm ganz dezidiert als schriftkulturelle Form gekennzeichnet, die man nicht mündlich vortragen kann.
Ja.
Oder anders gesagt, man kann ihn jetzt im Hörbuch kann man Romane. Oder im Radio später kann man Romane senden. Aber das ist kein Erzählen. Ne? Ein Erzählen ist immer kommunikativ. Ein Erzählen ist ein Reagieren, ein Ansprechen des Zuhörers. Man kann nicht Ulysses vorlesen und zwischendurch die Zuhörer ansprechen. Das ist undenkbar. Ne? Im Roman ist der Zuhörer unsichtbar. Ne? Er schwebt quasi als Geist über der Szene, wird aber nie angesprochen.
Ja.
Jedenfalls im modernen Roman, noch nicht im 18. Jahrhundert. Ne? Oder 18., frühen 19. Jahrhundert. Das verschwindet. Ne?
Ja. Ja, wenn Benjamin dann verehrte Unsichtbare sagt, dann ist das ja doch beinahe
spielt er darauf an, ne?
Übertragen des Epischen in das Radio eigentlich.
Ja, wie gesagt, das Radio kann man unter zwei Aspekten sehen. Als eine Wiederkehr des Erzählens und als eine, würde ich sagen, als eine Möglichkeit, auch Romantexte zu verlesen. Mhm. Romanlesungen im Rundfunk sind in meinen Augen denkbar. Jetzt haben wir es auf den CDs, auf den Hörbüchern. Ja. Mhm. Das ist denkbar. Das würde ich aber sehr stark unterscheiden vom Erzählen. Auch erzählen, man kann heute auch erzählen, Rafik Shami und andere sind heute auch auf CD zu haben. aber es ist ein grundlegend anderer Stil. Man fühlt sich immer angesprochen, man fühlt sich involviert. Wenn ich einen Roman lese, kann ich nicht eine solche kommunikative Sprache machen, sodass man als Zuhörer immer das Gefühl hat, du bist angesprochen. Ja. Stell dir mal vor, wir lesen ein Zauberwerk so vor, dass ständig irgendwo der Eindruck erweckt wird, ich bin jetzt angesprochen von dem Text. Ne? Mhm. Das geht nicht, das ist unvorstellbar. Ne?
Ja, das
der Romanleser ist der einsame Leser, der liegt abends im Bett und fühlt sich nicht angesprochen, sondern ist gewissermaßen aus seiner Welt herausgetreten.
Ja.
Ne? Und in der Welt des Romans.
Es ist nur ja, eine Frage, weil nach Benjamin ist die Erzählung ein Kunst der Erzähler, und er spricht über seine eigene Erfahrung und meine Frage ist, und wie ist die Verknüpfung zwischen dieser Oralität, Kunst, Kommunikation und die früher Märchens, weil Benjamin nicht mit den gegenwärtigen Märchen gearbeitet hat, sondern 19. Jahrhundertes Werke. Und ob er glaubt, dass diese Phase der Kunst, der Erzählers, nicht mehr am Anfang des 20. Jahrhundertes existiert.
Es gibt ja die Thesen, dass die Erzählkunst untergeht von ihm. Die Erzählkunst geht unter. Erzählung wird ersetzt durch das, was er Information nennt. Oder die Nachricht in den Medien. Information. Genau. Statt Geschichten gibt es jetzt Information.
Ja.
Und damit ist der Erzähler untergegangen. Jetzt gibt es aber, insbesondere, wenn ich das richtig erinnere, in seiner Auseinandersetzung mit Döblin, gibt es eine These, dass in der modernen Erzähl- oder Romanliteratur so etwas wie eine Rückkehr des Epischen stattfindet. Mhm. Also er modifiziert das etwas. Also es gibt Aufsätze, in denen er sehr melancholisch den Untergang der Erzählkunst beschwört. Und dann gibt es andere Rezensionen, Kritiken, Aufsätze, wo er von einer Wiederkehr des Epischen spricht. Und er denkt dabei hauptsächlich an Döblin. Und dann gibt es seine radiobezogenen Ansichten, wo er sagt, das Radio könnte ebenfalls wieder eine Rückkehr des Erzählers bringen. Also das ist der Fall. Also die Erzählkunst ist immer mit Alter, mit altem Erzählgut verbunden. Mhm. Es kann aus der Gegenwart eigentlich so recht keine blühende Erzählkunst entstehen. Ganz wenige Ausnahmen. Dieser Lesko, der russische Schriftsteller, den zählt er. Ne? Aber die letzten großen Erzähler waren Johann Peter Hebel. Und wer noch? Das war eigentlich der letzte große Erzähler, ne? Im Sinne Benjamins. Zeichnet er Kafka? Ich glaube nicht, nein. Das kommt, glaube ich, nicht da vor. Also ich habe damals diese Verbindung sehr stark zur Kinderliteratur gezogen. Ich würde das auch jetzt nicht als unrichtig empfinden. Aber man muss bei Benjamin diese zwei Ebenen unterscheiden. Reden wir über Erzählformen für Kinder, über Erzählliteratur für Kinder, oder reden wir über das Kinderbuch?
Ja.
Und das ist etwas ganz Verschiedenes. Ne? Und das Kinderbuch gehört gar nicht in den Bereich, man könnte vielleicht ganz knallhart sagen, für Benjamin gehört das gar nicht im Bereich der Literaturwissenschaft, ne? Sondern es gehört in den Bereich der Kunstwissenschaft.
Mhm.
Weil es ist nicht primär ein Gegenstand der Schriftkultur, sondern es ist primär ein Gegenstand des Spielzeugs. Ne? Es ist ein Spielzeug, es ist ein Ding, ist genau. Ein Bild, ist eine Abbildung, ist ein Objekt. Ne?
Ja, Gebrauchsgegenstand.
Ein Gebrauchsgegenstand, ein Objekt, ein Spielwerk für Kinder.
Mhm.
Und der Zugang zum Kinderbuch für Kinder bleibt, auch nachdem sie lesen gelernt haben, bleibt lange Zeit immer noch von der anderen Seite. Ne?
Mhm.
Bis man so integriert ist, dass man diesen Zugang vergisst. und fast sich auch nicht mehr vorstellen kann. Und für uns klingt das kurios. Die Vorstellungen der Kinder über Bücher, über Bilder klingen für uns kurios. Sie sind aber, wenn man sich versucht, richtig hereinzudenken, sind sie stringent.
Ja. Und diese Entstehung eines Kindheitsraums, untersuchen Sie das auch? Also in dem, wie sich Kinderliteratur also entwickelt?
Das ist etwas, was sich in verschiedenen Schritten etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts vollzieht.
Ja.
Also der erste große Pädagogik, Theoretiker und Philosoph, das wissen Sie alle, der das quasi einleitet, ist Rousseau. Mhm. Dass man, die Grimm haben das mal so schön formuliert, dass sie sagen, sollen wir denn die Kinder jetzt aus dem Leben herausziehen und in eine eigene Kammer tun? Genau das passiert. Die wehren sich dagegen, aber genau das passiert. Das ist ein Phänomen, was wir überwiegend beobachten in Mittel- und Nordeuropa.
Yeah.
Das ist ein Vorgang, der also in Südeuropa überhaupt nicht stattfindet. Kinder bleiben Bestandteil der Erwachsenenwelt, nehmen an allem teil. Und es entsteht eine Reformbewegung, die sagt, es ist einfach für die Kinderseele nicht zumutbar, an diesen ganzen Schmutzigkeiten des Erwachsenenlebens teilzunehmen. Wir brauchen eine eigene Welt für Kinder. Und diese Welt muss so gestaltet sein, dass sie auf Kinder Rücksicht nimmt, dass sie ihren Verstehensmöglichkeiten angebracht ist. Der erste, der das also mit riesigem Pomp inszeniert, ist Rousseau. Der Erzieher geht mit seinem Zögling in eine eigene Welt herein, völlig separiert von der anderen Welt. Und diese Welt ist als pädagogische Provinz, so nennt man das, organisiert. Das ist ein Gedanke, der sich durchhält bis in die Gegenwart. Und er wird von unterschiedlichen Strömungen unterschiedlich gefüllt, sagen wir mal, mit Inhalt. Die Kinderwelt sieht immer anders aus, je nachdem, ob es ein Romantiker macht. Der setzt dort dann die ganze mythische Welt herein, die Märchenwelt, die Zauberfiguren und dergleichen mehr. Haben wir es mehr mit einem aufgeklärten Kindheitsbild zu tun, später einem reformpädagogischen, dann werden solche Mystizismen und solche abergläubischen Elemente ferngehalten von Kindern. Und dann kommt der, das wird sich dann überwiegend, das eine macht sich mehr am Mädchen fest, das andere macht sich mehr am Jungen fest. Sie haben dann den Bastler, denjenigen, der in der Natur herumgeht, sammelt, seine Abenteuer erlebt und sich am liebsten alles selber zurecht bastelt. Idealbild Robinson. Kinder, der Kindheitsraum als Robinsonade. Auf der anderen Seite der Kindheitsraum als die Romantiker versuchen, den Kindheitsraum zu gestalten. In der Kinderwelt leben die frühen Geschichtsepochen weiter. Ja. Wir sind so. Sag mal, wollt ihr euch zu euch rübersetzen?
Es ist nur
Zigeunerlied. Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee, im wilden Wald in der Winternacht, ich hörte der Wölfe Hungergeheul, ich hörte der Eulen Geschrei. Wille wau wau wau, wille wo wo wo, wittuhu. Ich schoss einmal eine Katz am Zaun, der Anne der Hex, ihre schwarze liebe Katz. Da kamen des Nachts sieben Wehrwölf zu mir, waren sieben, sieben Weiber vom Dorf, wille wau wau wau, wille wo wo wo, wittuhu. Ich kannte sie all, ich kannte sie wohl, die Anne, die Ursel, die Käth, die Liese, die Barbe, die Ev, die Bet, sie heulten im Kreise mich an, wille wau wau wau, wille wo wo wo, wittuhu. Da nannt ich sie alle bei Namen laut. Was willst du, Anne, was willst du, Bet? Da rüttelten sie sich, da schüttelten sie sich und liefen und heulten davon. Wille wau wau wau, wille wo wo wo, wittuhu.
Yeah.
Noch sagen, die haben eine durchgängige Qualität, die auch immer noch diese Genre.
Sie müssen bedenken, ich habe meine Kindheit in den frühen 50er Jahren erlebt. Mhm. Wenige Jahre nach dem Krieg. Es hatte keine Bücherei Geld gehabt, sich neue Bücher zu kaufen. Astrid Lindgren hatte bereits ihre wichtigsten Werke geschrieben. Denken Sie, ich habe als Kind ein Werk von Astrid Lindgren gelesen. Nein, es gab es nicht. Es gab es weder in der Schule, noch in der Gemeinde, noch in der Stadtbücherei. Hm. Hatten die neue Literatur. Die hatten bis Mitte, Ende der 50er Jahre nur die Literatur, die den Krieg überdauert hat. Hm. Wo zum ersten Mal habe ich Astrid Lindgren im Radio gehört. Das Radio war das Medium, in dem neue Kinderliteratur in Deutschland verbreitet wurde. Und da habe ich jeden Sonntag Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv, gehört. Und diese Melodie singe ich wahrscheinlich noch im Grabe.
Ja.
Denn sie geht mir nie aus dem Kopf und es ist ein Ohrwurm, der sozusagen im Knochenmark sitzt. Rückblickend, und es geht vielen Studierenden auch so, die das jetzt machen,
ja.
Rückblickend muss man immer wieder feststellen, aber es ist ja vielleicht auch in der Allgemeinliteratur so. Studierende, die hier anfangen, sagen, um Himmels Willen, was hätte ich für schöne Kinderbücher haben können? Und was gab es alles schon zu einer Zeit, in der ich selber Kinder war? Und was habe ich nicht bekommen? Hm. Weil meine Eltern nicht informiert waren, weil möglicherweise Lehrer und sonstige Leute nicht informiert waren. Hm. Was ich beobachte, ist, dass Studierende im positiven Sinne wirklich immer wieder staunen, wenn sie sagen, in dem Augenblick, wo wir uns professionell damit beschäftigen, sind wir überwältigt über das, was es an, im Übrigen nicht nur in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, mittlerweile in Spanien, hm. Italien, in Skandinavien ganz zu schweigen, England ganz zu schweigen, was es ein überwältigendes Angebot gibt. Und immer wieder kann ich selbst sagen, dieses Buch hätte ich gerne als Jugendlichen gelesen. Hm. Dieses Buch hätte ich gerne als Kind gehabt. Das ist so eine seltsame Erfahrung, dass es ein teilweise hervorragendes Angebot gibt.
Und das wird nicht wahrgenommen.
Das will ich nicht sagen, aber es wird sehr selektiv, sehr unvollkommen wahrgenommen. Hm. Und man kann tatsächlich sagen, Kindern wird vieles vorenthalten. Aber nicht mit Absicht, sondern aus welchen Gründen auch immer.
Ja, also wenn man die Kindergärten sozusagen flächendeckend mit besserer Literatur ausstatten würde, wäre das ja vielleicht schon ein...
Die Kindergärten sind eigentlich schon ganz gut dabei, muss man sagen, obwohl jetzt es ganz knapp wird mit dem Geld. Ja. Mhm. Wer sich wahnsinnig bemüht, sind die Grundschulen. Mhm. Aber sie, da zeigt sich auch mittlerweile, dass das Geld überall fehlt, um Bücher reinzubekommen. Wo es eine Katastrophe ist, das sind die, sagen wir mal, das, was nach der Grundschule kommt. Ne? Mhm. Da sind viele Schulen auch dabei, das zu verbessern.
Ja.
Lange Zeit haben das die Lehrer überhaupt nicht eingesehen, wie wichtig das ist. Ne? Jetzt sehen sie vielfach das an, jetzt ist kein Geld da.
Ja.
Also die Schulen brauchen Bücher. Die Schulen brauchen Bücher, kann man sagen, in Massen, um ein reichhaltiges Angebot zu machen, dass es ein hervorragendes Angebot gibt.
Mhm.
Und dass wir in Europa und auch anderswo mittlerweile eine unglaublich gute, originelle und vielseitige Kinder- und Jugendliteratur haben. Das kann man, glaube ich, von allen entwickelten, also buchkulturell entwickelten Ländern sagen. Von Australien, Neuseeland, teilweise mittlerweile auch Indien in die europäischen Länder, Nordafrika, auch in Südamerika, Nordamerika. In Südamerika bemüht man sich jetzt auch sehr. Und weltweit, muss ich sagen, ist das ein hochbeachtlicher Zweig geworden, der viele Vorteile gegenüber dem allgemeinen literarischen Bereich hat.
Jetzt im Hintergrund hören wir Chris Mann. Chris Mann ist ein Komponist, der sich auf dem Gebiet der kompositorischen Linguistik bewegt. Und er wird auch Teil sein oder teilnehmen an der Konferenz Now, das Jetzt der Erkennbarkeit, Orte Walter Benjamins in Kultur, Kunst und Wissenschaft, die vom 17.10. bis 22.10. Oktober in Berlin stattfinden wird.
And all that may hinty, hinting to the flash, and all that is done with a call apart, that you should be something to grind, the first condition of the salivar that likes the things that use, because I ain't clear to language from power and heart, that you are such a stupidity, 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 that you are such a The art of the smart, three verbs, fair self-sympathetic alibi, cocking on the idea, a heaven, banal history, credit on a stick, the sabotage, the test, a gives the given its access to the narrative of past, the subject's an object that represents part. Distribution. The hybrid fallacy. This is what I call jealousy that is arisen as passion. The sword, the answer attempted not yet is possible on a screen. The effect, power, the bum, summary, purpose, above all, the set effect.
Neuerdings ist die Notwendigkeit kultureller Übersetzungsprozesse und ihrer Analyse nicht mehr zu übersehen, meint Doris Bachmann-Medig, sei es im Kulturenkontakt, in interreligiösen Beziehungen und Konflikten, in Integrationsstrategien multikultureller Gesellschaften, aber auch in Bezug auf das Ausloten von Nahtstellen zwischen Kultur- und Naturwissenschaften. Vor allem die globalisierten Verhältnisse der entstehenden Weltgesellschaft fordern erhöhte Aufmerksamkeit für Probleme des Kulturenkontakts, für Hindernisse und Spielräume im Umgang mit kulturellen Differenzen. Diese Differenzen oder auch die Versuche, die Übersetzung einzubeziehen in den Ausstellungsbetrieb, wird versucht in einer Ausstellung, und zwar heißt diese Indirect Speech, und sie findet statt im Rahmen der Ausstellung 5 Tage vor Ende der Kunst und wird dann eröffnet am 2. September in Kassel im der Kunsthalle Fridericianum. Und mit Alina Serban, der Kuratorin, konnte ich auch ein Gespräch führen über ihre Arbeit.